Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Snooker-Superstar Ronnie O'Sullivan hat am zweiten Tag der English Open wieder für Furore gesorgt und dem Tag auch seinen Stempel aufgedrückt. Sportlich lief es für ihn gegen Sang Ander gut. Er nahm die Auftakthürde sicher und souverän mit 4:1. Danach war es jedoch um seine Souveränität geschehen. Ronnie O'Sullivan drohte sogar mit Rückzug vom Turnier. Grund für den Streit sein Schuhwerk. Grellbunte Sneaker. Wieso trug er die am Snookertisch? Warum sorgte das für Ärger? Und was passierte noch? Unser Snooker-Experte Christian Oemeke hat die Einzelheiten. Hallo Christian.
Hallo Malte.
Ja, was war da los? Warum lief Ronnie O'Sullivan in grellbunten Schuhen rum? Eigentlich soll man doch dunkle Lederschuhe tragen.
Ja, das wurde ihm vom Turnierdirektor anscheinend direkt vor dem Match erlaubt. Hatte dann wohl auch keine andere Wahl mehr, als das zu erlauben. Denn Ronnie O'Sullivan trat mit einem verstauchten Knöchel an, hatte also durchaus medizinische Gründe dafür, Tonschuhe zu tragen oder zumindest keine engen Lederschuhe. Aber dass er sich da natürlich die buntesten Sneaker rausgesucht hat, die er in seinem Schrank gefunden hat, oder böse Zungen könnten da auch behaupten, dass er da Werbung für den Hersteller gemacht hat, denn er hat dieses Schuhwerk vorher bereits auf Twitter arg in, ich würde mal sagen, Werberichtungstendenzen gepostet. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Also wie gesagt, das ist halt irgendwie typisch Ronnie O'Sullivan. Diese Aktion jetzt für morgen hat wohl Snooker ihm, also für heute dann jetzt, natürlich hat er keine Entschuldigung mehr. World Snooker will, dass er zumindest schwarze Sportschuhe trägt, was natürlich auch absolut möglich ist. Wir sehen das öfter. Li Hang zum Beispiel beim Paul Hunter Classic spielte auch in Tonschuhen aufgrund einer Fußverletzung und das waren immerhin schwarze Schuhe. Das unterscheidet sich dann halt nicht mehr so doll. Die Etikette muss halt gewahrt werden und da kommt auch ein Ronnie O'Sullivan nicht drum rum.
Also schwarze Turnschuhe sollte es ja durchaus geben, habe ich sogar selber. Im Schrank habe ich schon mal gesehen in einem Sportgeschäft, sollte auch für Ronnie O'Sullivan durchaus zugänglich sein, aber macht er die Ankündigung wahr und zieht er zurück, wenn er dann schwarz tragen muss?
Ich glaube nicht, also das ist ein Strohfeuer irgendwie. Ich glaube, Ronnie O'Sullivan ist gerade ein bisschen, ich will nicht sagen auf Krawall gebürstet, aber er ist zumindest gut dabei, sein neues Buch ordentlich in die Schlagzeilen zu bringen. Also er sorgt da auch an anderer Stelle jetzt dann in der letzten Zeit immer ganz gerne noch für Aufruhr. Bezeichnet er zum Beispiel 70% der Tourspieler als Numpties beziehungsweise Trottel, wie es dann auf Deutsch übersetzt heißt, also einfach als, ja, schmückendes Beiwerk sozusagen und da, also ich will ihm da natürlich nichts unterstellen, aber ich denke mal, er will da einfach im Gespräch bleiben, sich und sein Buch vermarkten und ja, irgendwo kann man es verstehen, aber auf der anderen Seite sollte da natürlich der Snookersport nicht drunter leiden und Snooker ist nun mal ein Gentleman-Sport und Ronnie O'Sullivan ist derzeit von einem Gentleman leider sehr weit entfernt.
Wir haben eben auch dazu beigetragen, dass über ihn gesprochen wird. 3 Minuten haben wir es schon gemacht. Deshalb lass uns über Snooker sprechen. Du hast gesagt, Snooker soll nicht drunter leiden. Soll es auch bei uns hier in der Zusammenfassung nicht. Lass uns über Neil Robertson sprechen. Der ist auch in der zweiten Runde. Der hatte, letztlich am Ende mit 4:0 durchgesetzt. Wie hast du sein Match gegen Billy Joe Castle gesehen?
Es war ein gutes Match von Neil Robertson. Billy Joe Castle, für den es das erste TV-Match überhaupt war, spielte durchaus gut mit, zeigte im ersten Frame ein schönes 50er-Break, hatte letztendlich, muss man aber auch sagen, keine Chance gegen Neil Robertson, der vor allem dann in den Breaks einfach deutlich sicherer war als Billy Joe Castle. Den ersten Frame hatte Robertson sich dann auf schwarz noch geholt und das war dann auch schon so ein kleiner Knackpunkt, denn wenn man einen Frame mit einer 50 dann nicht mehr gewinnt, dann ist das für einen so einen jungen Spieler wie Billy Joe Castle natürlich auch unglücklich. Robertson zeigte dann noch 3 höhere Breaks und ja, zog dann so letztendlich sicher in die nächste Runde ein. Also da war noch nicht so viel zu sehen von Billy Joe Castle, aber ich glaube, den sollte man zumindest mal beobachten. Das hat er sich auf jeden Fall erarbeitet. Also er ist nicht sang- und klanglos untergegangen, wie das vielleicht viele andere Spieler gegen einen Neil Robertson gemacht hätten.
Ding Junhui hat sich auch klar behauptet, 4:1 gegen Christopher Kogan.
Ja, auch das ein starkes Match von Ding Junhui. Der unter anderem auch ein Century dabei hatte, spielte eigentlich sehr souverän, aber man muss bei Ding Junhui auch wieder dazu sagen, es fehlten so die vielen ganz hohen Breaks. Also der erste Frame ging auf Schwarz an den Chinesen, danach kam dann die 113, das Century. Und Ding Junhui blieb zwar der deutlich konstanter punktender Akteur am Tisch, aber so die ganz hohen Breaks wollten ihm dann einfach nicht mehr gelingen. Letztendlich war es dann trotzdem ein klarer und souveräner Sieg. Und auch wenn da die Konzentration vielleicht an der einen oder anderen Stelle beim Chinesen noch nicht ganz oben war, kann er da auf jeden Fall drauf aufbauen. Ob er jetzt in dieser Woche zu den Titelkandidaten zählt, das wird man dann aber erst sehen. Also da muss er sich auf jeden Fall noch ein bisschen steigern.
Und steigern muss sich auch Mark Selby. 4-3 über Scott Donaldson, das war knapp, stöhnte er nach dem Spiel, kann man wirklich sagen.
Ja, und es war irgendwie wieder ein typisches Mark Selby-Match. Scott Donaldson hat da wirklich richtig, richtig gut aufgespielt. Mark Selby war zwar mit 2-1 unter anderem in Führung, aber Scott Donaldson spielte furios zwischendurch, zeigte Breaks von 121, 72 und 57 zu einer 3-2 Führung, die durchaus verdient war. Also das war ein starkes Match, was Donaldson da ablief. Und dann macht Mark Selby das, was er dann ganz gerne mal macht, nämlich Comebacks und läutete das ein mit einer fantastischen 124 und dominierte dann auch den 7. Frame klar. Es war dann einfach wieder dieses fantastische Matchplay, was Mark Selby so beherrscht wie kaum ein anderer derzeit und was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er so weit in der Weltrangliste vorne liegt. Wenn es nicht läuft mit dem A-Spiel, dann hat Mark Selby immer noch B, C und D in der Hinterhand und das ist einfach fantastisch anzuschauen und für Spieler wie Scott Donaldson dann natürlich arg frustrierend, weil da war natürlich ein Sieg drinne und ja, Mark Selby ist es dann letztendlich, der hier am Ende den Sieg in den Händen hält. Das ist sehr, sehr bitter für Scott Donaldson.
Und bitter und aus deutscher Sicht schade ist auch, dass Lukas Kleckers ausgeschieden ist. Der hatte gegen Michael White beim 1-4 allerdings auch keine Chance.
Absolut, überhaupt keine. Michael White spielte stark, zeigte vor allem die hohen Breaks konstant. Und Lukas Kleckers schaffte es nie so wirklich, dem Spiel dann taktisch auch seinen Stempel aufzudrücken. Da war Michael White einfach, muss man sagen, noch 2-3 Klassen besser als der Deutsche. Breaks von 128, 76 und 69 hat der Waliser gespielt. Lukas Kleckers holte sich immerhin einen Frame noch mit einer 50. Also das zeigt immerhin, dass er durchaus mithalten kann mit den Großen. Aber zu den richtig starken Spielern fehlt dann eben doch noch ein ganz schönes Stück. Er bräuchte halt auch mal, ich hoffe mir, dass gerade fürs German Masters vielleicht auch ein bisschen losglückt, dass er mal in den ersten Quali-Runden nicht gleich einen Top 16 oder Top 32 Spieler vorgesetzt bekommt, dass er sich so langsam herantasten kann und vielleicht auch mal ein, zwei Quali-Matches gewinnt. Weil ansonsten wird das für Lukas Kleckers sehr, sehr schwer mit seinem Unternehmen auf der Main-Tour zu bleiben. Wobei, wie gesagt, wir sind relativ früh in der ersten Saison. Da will ich das jetzt noch nicht noch nicht abschreiben. Aber da muss natürlich irgendwann dann auch mal ein bisschen ergebnistechnisch was kommen.
Erfolgreicher der Schweizer Alexander Ursenbacher 4-2 gegen Anthony Hamilton.
Der spielt eine richtig, richtig starke Saison. Alexander Ursenbacher ja zum zweiten Mal auf der Main Tour dabei. Beim ersten Mal war es wenig erfolgreich. Und beim zweiten Mal spielt er richtig, richtig furios auf. Das gefällt mir super, was der junge Schweizer da spielt. Der zeigt wirklich, dass er hier auf der Main Tour bleiben will. Hat schon 15.000 Pfund an Preisgeld jetzt gesammelt, allein in dieser Saison. Also seitdem er jetzt wieder mit dabei ist und qualifiziert sich für die meisten Turniere. Und das ist einfach super, zumindest aus deutschsprachiger Sicht da natürlich. Und Anthony Hamilton, der ja der amtierende German Masters-Sieger ist, ist da natürlich auch kein Beiwerk, was er da mal eben aus der Arena geschmissen hat. Klar, Anthony Hamilton immer mit Rückenproblemen. Da weiß man immer nicht, wie gut er am Tisch steht. Aber dass der Schweizer sich dann durchbeißt, gerade auch nachdem er 0-1 und 1-2 zurücklag, das ist toll anzuschauen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch draus wird. Zumindest machen die Ergebnisse bei dem Schweizer in letzter Zeit auf jeden Fall Hoffnung auf mehr.
Ähnlich wie bei Luca Brissell, der hat jetzt auch Ryan Day mit 4-1 geschlagen. Form absolut gut beim Belgier.
Die Form ist richtig stark. Luca Brissell spielt ja eine famose Saison bisher, hat ja das meiste Preisgeld bisher geholt. in dieser Saison und ja, der zeigt, also für den war dieser Auftakt, also dieser erste Turniersieg bei der China Championship auf jeden Fall die Initialzündung. Seitdem ist er formtechnisch aus der Weltspitze überhaupt nicht mehr wegzudenken. Starke Leistung bei allen darauffolgenden Turnieren, souverän sich qualifiziert, auch für die International Championship, fürs Shanghai Masters. Also da bin ich sehr gespannt. Der Junge ist jetzt auf jeden Fall dabei, sich in den Top 16 hier zu etablieren. Und auch Ryan Day, der ja durchaus stark in die Saison gestartet war, hatte gestern nicht den Hauch einer Chance gegen den Belgier, der 4 hohe Breaks spielte. Also da müssen wir mal gucken. Ich glaube, Luca Brissell, der trägt sich so langsam auch in die Namen derer ein, die sich hier für die nächste Weltmeisterschaft ins Gespräch bringen. Es ist zwar noch sehr früh, aber wenn er so weiterspielt, dann gehört er da auf jeden Fall zum erweiterten Favoritenkreis.
Wir werden den Weg der Snookerspieler natürlich weiter verfolgen bei der English Open in diesem Jahr. Morgen dann mehr hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Dann auch wieder mit Christian Oemeke, unserem Experten. Christian, vielen Dank für heute.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.